Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 8: Ausgebrannt.
Aussage von Ivo Lansing bezüglich seiner Erlebnisse während des Baus eines Hauses in der Hilltop Road, Oxford. Ursprüngliche Aussage abgegeben am 13. März 2007. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus Instituts, London. Aussage beginnt. Ich habe fast 20 Jahre lang im Baugewerbe gearbeitet, hauptsächlich in und um Oxford. Als mein Vater 1996 starb, habe ich seine Firma übernommen und arbeite seither praktisch ununterbrochen. Ich kann mich eigentlich um fast alles kümmern, was von mir verlangt wird, aber im Allgemeinen habe ich mich auf Neubauten spezialisiert, insbesondere das Verlegen von Rohr- und Stromleitungen. Ich bin bekannt dafür, auch kurzfristig Zeit zu haben, weswegen es nicht ungewöhnlich ist, wenn ich in ein laufendes Projekt hinzugezogen werde, um einige Arbeiten zu erledigen. Als ich Mitte November den Auftrag bekam, an einem Haus in der Hilltop Road zu arbeiten, kam mir nichts an der Situation seltsam vor. Der Mann, der eigentlich mit der Verdrahtung beauftragt war, wurde als Geschworener einberufen und fiel für ein paar Wochen aus, sodass sie mich baten, einzuspringen. Ich hatte tagsüber bereits einen anderen Auftrag, aber meine Verlobte Sam war für eine Weile auf einer Konferenz in Hamburg und wir sparten für die Hochzeit, also dachte ich mir, ich könnte es abends machen. Nun, die Hilltop Road ist eine ziemlich abgelegene Straße in der Gegend um Cowley. Es gibt dort nicht viele Studenten-WGs, also ist es eigentlich ein recht ruhiger Ort, vor allem wenn alle Kinder, die dort wohnen, ins Bett gegangen sind. Der Bau des Hauses selbst hat erst vor kurzem begonnen, da ein Streit über die Eigentumsverhältnisse am Grundstück die Arbeit blockiert hatte. Als ich dort auftauchte, war es noch größtenteils leer. Es war zweistöckig mit einem Dachboden, aus dem ein weiteres Schlafzimmer werden sollte, passend zum Rest der Straße. Die Türen waren schon eingebaut, die Schlösser allerdings noch nicht. Auch die Fenster fehlten noch und so hielt nichts die kalte Außenluft auf, hineinzuströmen. Diese Seite der Straße führte in Richtung des South Parks und Zäune grenzten die einzelnen Gärten voneinander ab. Der Garten dieses Hauses war größtenteils voller Baumaterial und Schutt, aber ich erinnere mich, dass zwischen alledem ein Baum stand. Er war sehr groß und sehr tot. Ohne zu viel Zeit darauf zu verschwenden, möchte ich sagen, dass mir das Ding verdammt unheimlich war. Es schien, als würde dieser Baum die seltsamsten Schatten werfen, die selbst an bewölkten Tagen dunkel und klar abgegrenzt waren. Aber es war nicht der Baum, mit dem es anfing. Nein, es war während meiner dritten Nacht dort. Es muss 8 oder 9 Uhr abends gewesen sein, denn es war schon ein paar Stunden lang dunkel. Ich arbeitete gerade an der Verkabelung im Erdgeschoss, als ich ein Klopfen an der Haustür hörte. Zuerst dachte ich, dass es einer der anderen Bauarbeiter war, der etwas vergessen hatte, aber dann erinnerte ich mich daran, dass die Türen noch keine Schlösser hatten. Jeder der anderen hätte das gewusst und wäre einfach hereingekommen. Ich fühlte mich etwas unwohl, als es wieder klopfte. Im Laufe der Jahre hatte ich ein paar Auseinandersetzungen mit Punks gehabt, die auf meinen Grundstücken Ärger machen wollten. Also nahm ich einen Hammer in die Hand und ging zur Tür. Ich habe mein Bestes gegeben, ihn so lässig wie möglich zu halten, ganz so, als hätte ich ihn gerade benutzt. Ich öffnete die Tür und sah einen unscheinbaren Mann in einem hellbraunen Mantel vor mir stehen. Er war recht jung, weiß, vielleicht Mitte 20, glatt rasiert mit struppigem, kastanienbraunen Haar. Sein Mantel war ziemlich altmodisch geschnitten. Er wirkte ein bisschen, als wäre einem alten Polaroid-Foto entsprungen. Er sagte, sein Name sei Raymond Fielding und dass ihm das Haus gehöre. Während er sprach, spürte ich, wie sich mein Griff um den Hammer festigte, obwohl ich keine Ahnung habe, warum. Ich habe ihn gefragt, ob er denn irgendeinen Ausweis oder sonstige Dokumente bei sich hätte, und er überreichte mir daraufhin etwas, das, soweit ich es beurteilen konnte, die Besitzurkunde für das Grundstück und das Haus zu sein schien, und auf der tatsächlich ein Mann namens Raymond Fielding als Eigentümer aufgeführt war. also ließ ich ihn herein. Ich habe mich für den Durchzug entschuldigt und ihm gesagt, die Fensterscheiben würden in den nächsten Tagen eingesetzt werden, aber bis dahin würde es noch kalt bleiben. Er reagierte gar nicht darauf, ging einfach zum leeren Rahmen des hinteren Fensters hinüber und starrte hinaus in den Garten. Ich versuchte mit meiner Arbeit fortzufahren, wobei ich diesem Fremden im Auge behielt. Nichts an der Situation fühlte sich richtig an, aber er schien nichts Verdächtiges zu tun, stand nur da und schaute in den Garten. Also richtete ich meine Konzentration wieder auf die Verkabelung. Nach ein oder zwei Minuten bemerkte ich einen stechenden, unangenehmen Geruch. Ich dachte erst, ich hätte vielleicht etwas falsch verkabelt, aber nein. Es roch nach verbranntem menschlichem Haar. Ich blickte zu der Stelle, an der Raymond gestanden hatte, aber er war verschwunden. Dort, wo er gestanden hatte, war nur noch ein versenkter Fleck auf dem Holzboden, der anscheinend noch immer schwelte und diesen furchtbaren Gestank verströmte. Ich bin direkt losgelaufen, um den Feuerlöscher aus einem Nebenraum zu holen. Ich war nur für ein paar Sekunden weg, aber als ich zurück war, war der Geruch verschwunden und es gab auch keinen Rauch oder Feuer mehr, nur noch den Brandfleck auf dem Boden vor dem Fenster. Als ich ihn zur Überprüfung berührte, stellte ich fest, dass er genauso kalt war wie der restliche Boden. Ich begann damit zu putzen und stellte fest, dass das Holz darunter unbeschädigt zu sein schien. Es war nur mit einer Schicht aus Ruß und Asche überzogen. Ich schaute mich danach nach diesem Raymond Fielding um, aber wenn er jemals wirklich da gewesen war, dann war er jetzt weg. Erst als ich den Fleck weggewischt hatte, wurde mir bewusst, wie zutiefst eigenartig diese Situation war und ich begann etwas in Panik zu geraten. Ich sollte diese Panik vielleicht ein wenig erklären, denn es ging nicht um Geisterscheinungen oder Phantomgerüche oder etwas ähnliches. Sehen Sie, es gibt eine Reihe von bedeutenden Fällen von Schizophrenie unter den Männern in meiner Familie. Mein Vater litt darunter ebenso wie mein Großonkel und in beiden Fällen endete es in Selbstmord. Ich weiß nicht viel über meinen Großonkel, aber den Verfall meines Vaters hatte ich aus erster Reihe miterlebt. Es hatte kurz nach der Scheidung von meiner Mutter begonnen, obwohl, wenn ich darüber nachdenke, es vielleicht die frühen Phasen waren, die die Probleme in ihrer Ehe erst verschlimmert hatten. Wie auch immer, er begann viel Zeit mit seiner Arbeit zu verbringen und sich in seinem Arbeitszimmer einzuschließen. Ich war damals vielleicht 24 oder 25 und wohnte noch zu Hause. Ich arbeitete mit meinem Vater zusammen und machte praktisch den gleichen Job wie jetzt auch und zu diesem Zeitpunkt musste ich mehr und mehr die eigentliche Leitung der Firma übernehmen, da mein Vater begann, seine Arbeit über seine eigentlichen Aufgaben zu stellen. Diese Arbeit entpuppte sich als Fraktale. Er war wie besessen von ihm. Es schien, dass er die ganze Zeit damit verbrachte, sie zu zeichnen, sie anzustarren, die Muster zu vermessen, die sie erzeugten. Er redete stundenlang mit mir über die Mathematik, die dahinter steckt, und erzählte mir, dass er an der Schwelle stünde, eine großartige Wahrheit zu entdecken. Er würde die Mathematik in ihren Grundfesten erschüttern, sobald er diese Wahrheit zu packen bekäme, die in diesen kaskadenartigen, fraktalen Mustern verborgen war. Als ich dann eines Tages nach Hause kam, habe ich meinen Vater vorgefunden, wie er voller Angst durch die Jalousien starrte. Er behauptete, dass ihn jemand verfolgen würde, sagte mir, dass jemand plante, seine Arbeit aufzuhalten. Ich fragte ihn, wer das sein sollte, aber er schüttelte nur heftig mit dem Kopf und sagte mir, ich würde ihn erkennen, wenn ich ihn sehen würde, wegen all den Knochen in seinen Händen. Ich versuchte natürlich, ihm Hilfe zu besorgen, aber er weigerte sich, irgendwelche Medikamente zu nehmen, da sie seiner Meinung nach seine Arbeit beeinträchtigten und er war nicht gefährlich, also konnte ich ihn auch nicht einweisen lassen. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis er sich etwas antun würde und so kam dann auch der Tag, an dem er nicht mehr auf mein Klopfen an seiner Tür reagierte. Ich brach die Tür auf und fand ihn, tot, in einer Blutlache liegend. Er hatte tiefe Einschnitte entlang seiner Handgelenke und Arme. Die Wände, nein, jede freie Fläche war mit fraktalen Zeichnungen übersät und Bleistiftspäne bedeckten den Boden. Die Untersuchung durch die Polizei ergab, dass es sich um Selbstmord handelte, obwohl der Gerichtsmediziner nicht in der Lage war, das Tatwerkzeug zu identifizieren, das die Schnitte an seinen Armen verursacht hatte oder warum er einen so angsterfüllten Gesichtsausdruck hatte. Aus diesem Grund beunruhigte mich das scheinbare Verschwinden von Raymond Fielding so sehr. Ich war jünger, als mein Vater gewesen war, aber ich trug in mir die Möglichkeit, das gleiche Schicksal zu erleiden. Ich muss so sehr von diesen Gedanken eingenommen gewesen sein, dass ich nicht so sehr darauf achtete, wo ich hintrat, und bin daher auf einen nassen Teil des Fußbodens ausgerutscht, den ich gerade noch geputzt hatte. Ich fiel nach vorne und schlug mir den Kopf schwer an. Ich glaube nicht, dass ich länger als ein paar Sekunden bewusstlos war, aber als ich aufwachte, lief mir Blut aus einer tiefen Wunde an meiner Schläfe. Ich versuchte es zu meinem Auto zu schaffen, aber mir war schon beim Aufstehen so schwindelig, dass an Fahren nicht zu denken war. Also rief ich einen Krankenwagen, der schnell vor Ort war und mich ins John Radcliffe Krankenhaus brachte. Ich wurde dort schnell behandelt und sie stellten fest, dass ich mir eine ziemlich schwere Gehirnerschütterung zugezogen hatte, also wurde ich über Nacht zur Beobachtung dort behalten. Ich erzählte meinem Arzt alles über meine Begegnung mit Raymond Fielding. Wenn es sich um frühe Anzeichen einer sich entwickelnden Schizophrenie handeln sollte, wollte ich es so schnell wie möglich wissen. Der Arzt hörte genau zu und sagte, dass es unwahrscheinlich sei, da es überraschend wäre, wenn ich so plötzlich komplexe Halluzinationen entwickelt hätte, aber dass sie mich im Auge behalten würden. Mir fiel auf, dass die Krankenschwester, die mir den Blutdruck abnahm, aufmerksam zuhörte. Sie hatte aber den Raum verlassen, bevor ich sie nach dem Grund fragen konnte. Ich blieb noch 2 Tage im Krankenhaus. Sam wollte schon ihre Reise abbrechen, als sie von meiner Gehirnerschütterung hörte, aber ich sagte ihr, dass jede wirkliche Gefahr bereits vorüber sei und es mir bis zum Ende ihrer Konferenz wieder gut gehen sollte. Also war ich in dieser Zeit weitgehend allein. Es war der Morgen vor ihrer Rückkehr, als ich die Krankenschwester wieder sah. Ich hatte gerade die Nachricht erhalten, dass meine Testergebnisse gut ausgefallen waren, sodass ich entlassen werden würde, und sie kam herein, um mich ein letztes Mal zu untersuchen. Sie fragte mich, ob ich mir sicher sei, dass der Mann, der zum Haus in der Hilltop Road gekommen war, sich Raymond Fielding genannt hatte. Ich bestätigte ihr den Namen und dass ich sogar seine Unterschrift auf der Grundstücksurkunde gesehen hatte, aber dass ich nichts über die Geschichte des Hauses wusste. Sie wurde sehr ruhig und setzte sich. Diese Krankenschwester war eine ältere Frau, Malaysierin, glaube ich, und ich hätte sie auf Mitte 50 geschätzt, obwohl ich nicht nachgefragt habe. Sie sagte, ihre Familie lebe schon lange in der Hilltop Road und sie kenne den Ort, an dem ich arbeiten würde. In den 1960er Jahren hatte das Haus, das damals dort gestanden hatte, tatsächlich einem Mann namens Raymond Fielding gehört. Er war ein frommer Kirchgänger gewesen und hatte das Haus im Auftrag der örtlichen Diözese als Übergangsheim genutzt, indem er sich um jugendliche Ausreißer und junge Menschen mit psychischen Problemen gekümmert hatte. Die Nachbarschaft hatte offenbar ihre Probleme damit, da seine Bewohner häufig in Schwierigkeiten gerieten und die Hilltop Road deshalb schon einen schlechten Ruf bekommen hatte. Über Raymond selbst hat allerdings nie jemand ein schlechtes Wort verloren. Er war nach allem, was man hört, eine so freundliche und gütige Seele gewesen, dass er fast überall gemocht wurde. Niemand war sich so wirklich sicher, wann genau Agnes dort eingezogen war. Manche munkelten sogar, sie sei Raymonds leibliche Tochter, da die beiden sich etwas ähnlich sahen und sie jünger war als die meisten der anderen Kinder, die dort lebten. Sie konnte nicht älter als 11 gewesen sein, als sie auftauchte, und sprach nicht wirklich, außer dass sie den Leuten ihren Namen sagte, wenn sie danach gefragt wurde. Und die Leute bemerkten, wie dieses Kind mit den mausgrau-braunen Zöpfen sie durch die Fenster von Raymonds Haus anstarrte. Soweit man das beurteilen konnte, war das alles, was sie zu tun schien, die Leute aus den Fenstern anzustarren. Es war beunruhigend, aber niemand hatte ein wirkliches Problem damit. Im Laufe der nächsten Jahre hörten die Jugendlichen aus dem Übergangsheim auf, in der Gegend um die Hilltop Road Probleme zu verursachen. Die Veränderung war erst nicht offensichtlich, aber allmählich sah man immer weniger von den Leuten, die dort wohnten. Raymond war immer noch dort und wirkte nach wie vor fröhlich. Wenn ihn jemand nach einem der Bewohner fragte, der schon seit einer Weile nicht mehr gesehen worden war, erklärte er, dass sie weitergezogen oder eine eigene Wohnung gefunden hatten, und niemand interessierte sich wirklich genug dafür, um diesen Informationen nachzugehen. Bald lebten nur noch Agnes und Raymond in dem alten Haus. Dann verschwand auch Raymond. Agnes muss zu diesem Zeitpunkt 18 oder 19 Jahre alt gewesen sein und redete immer noch kaum. Wenn sie gefragt wurde, was mit Raymond passiert sei, sagte sie einfach, er sei weggegangen und das Haus gehöre jetzt ihr. Die Leute machten sich daraufhin Sorgen und die Polizei führte eine kleine Untersuchung durch, aber das Haus war rechtmäßig auf Agnes überschrieben worden und es gab keine Anzeichen für ein Verbrechen. Auch von Raymond gab es keine Spur. Und so vergingen die Jahre und Agnes lebte weiter in dem alten Haus. Sie schien es kaum zu verlassen und beobachtete die Welt nur von den Fenstern aus. Die Leute der Hilltop Road lernten, dass es besser war, keine Haustiere zu halten. Dann, 1974, verschwand Henry White, 5 Jahre alt, und die Suche nach ihm brachte nichts zutage. Die Leute hatten schon immer hinter vorgehaltener Hand über Agnes getratscht, aber jetzt wurden aus den Gerüchten bösartige Mutmaßungen. Böse genug, dass, als eine Woche nach dem Verschwinden des kleinen Henry Rauch aus dem alten Fielding-Haus aufstieg, niemand etwas unternahm. Keiner rief die Feuerwehr oder versuchte zu helfen. Sie sahen einfach zu. Anscheinend hat auch Agnes nicht um Hilfe gerufen, denn als die Löschfahrzeuge endlich eintrafen, war nichts mehr zu retten. Während all dem gab es kein Lebenszeichen aus dem Gebäude. Keine Schreie, keine Bewegung, nichts als das Tosen der Flammen. Als das Feuer schließlich gelöscht war, fand man zwar menschliche Überreste, aber es waren weder Agnes noch Henry White. Die einzige Leiche, die sie fanden, war die von Raymond Fielding. Alles, was übrig geblieben war ein stark verkohltes Skelett, dem die rechte Hand fehlte. Das war die Geschichte des Ortes, wie die Schwester sie mir erzählt hatte. Nachdem die Trümmer weggeräumt worden waren, war das Grundstück in rechtliche Komplikationen bezüglich der Eigentumsverhältnisse verwickelt worden. Ein Zustand, der bis Anfang letzten Jahres angehalten hatte. Sie bat mich, niemanden sonst davon zu erzählen, da sie nicht wollte, dass die Leute denken, sie würde Gerüchte verbreiten. Ich sagte ihr, ich würde Stillschweigen bewahren und sie ging. Ich habe sie nicht wiedergesehen und wurde bald darauf entlassen. Ich ruhte mich ein paar Tage zu Hause aus, aber ich empfand diese erzwungene Untätigkeit als sehr langweilig und mein Kopf fühlte sich wieder gut an, also beschloss ich, wieder zur Arbeit zu gehen. Eigentlich hätte ich es vermeiden sollen, in die Hilltop Road zurückzukehren, aber ich ärgerte mich über die Gefühle, die das Haus in mir auslöste. Ich glaubte nicht an Geister. Um ehrlich zu sein, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich es jetzt tue. Und der Arzt hatte mir versichert, dass ich keine anderen Symptome von Schizophrenie zeigte, also gab es keinen Grund für mich, diese qualvolle Furcht zu fühlen. Ich versuchte mich selbst davon zu überzeugen, dass der einzige Weg, dieses Gefühl loszuwerden, darin bestand, zu dem Haus zurückzukehren und die Arbeit zu beenden, die ich begonnen hatte. Was ich dann auch getan habe, obwohl ich darauf achtete, nur noch bei Tageslicht zu arbeiten und ich versuchte, nicht allein dort zu sein. Trotzdem gab es gelegentlich Momente, in denen ich der Einzige war, der in einem Raum arbeitete oder wenn es still im Gebäude wurde. Und dann roch ich ihn wieder, den Geruch vom verbrannten Haar. Oder ich sah braune Zöpfe in meinen Augenwinkeln, die um eine Ecke verschwanden. Als sich der Job dem Ende zuneigte, wurde es immer schwieriger, es zu vermeiden, nach Einbruch der Dunkelheit dort zu arbeiten, bis ich eines Nachmittags völlig das Zeitgefühl verlor und aufblickte, nur um zu sehen, dass nicht nur die Nacht bereits hereingebrochen war, sondern ich auch der Einzige war, der sich noch im Gebäude aufhielt. Mir trat sofort der Schweiß auf die Stirn, als ich das realisierte. Zuerst dachte ich, es seien die Nerven oder gar eine Panikattacke, weil ich allein war, aber es war die Hitze. Diese Wärme, die in meinen Knochen zu beginnen und durch mich hindurch zu strahlen schien. Ich zog meinen Hut und meine Jacke aus, aber mir wurde einfach immer heißer und heißer, bis ich das Gefühl hatte, von innen heraus zu kochen. Ich versuchte zu schreien, aber ich konnte nicht atmen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich glühte förmlich. Es klopfte an der Tür und das Gefühl verschwand schlagartig. Ich war wieder kalt und lag auf dem Boden. Ich kämpfte mich auf die Beine, als es erneut klopfte. Meine Hand zitterte, als ich die Tür öffnete. Ich wusste nicht, was ich erwarten sollte. Würde es wieder Raymond sein? Agnes? Oder irgendetwas anderes, das das Ende meines Verstandes ankündigte? Was ich nicht erwartet hatte, war ein katholischer Priester. Er war klein und etwas korpulent, mit kurz geschnittenem Haar und tiefen Lachfalten um den Mund. Er stellte sich als Pfarrer Edwin Burroughs vor und sagte mir, dass Annie ihn gebeten hatte, den Ort einen Besuch abzustatten. Kannte keine Annie und sagte ihm das, woraufhin er leicht verwirrt schien und sagte, sie arbeite als Krankenschwester im John Radcliffes Krankenhaus. Das beruhigte mich genug, dass ich ihn hereinließ und ich fragte ihn, ob er eine Art Exorzist sei. Vater Burroughs lächelte und antwortete, ja, genau das sei er. Also erzählte ich ihm eine Geschichte, während er herumging und das Haus untersuchte. Er nickte, während ich erzählte, was passiert war und stellte gelegentlich eine Frage zu dem, was gesagt worden war oder wie ich mich gefühlt hatte. Schließlich schien er zufrieden und sagte, er würde tun, was er könne. Er erklärte mir, dass Exorzismus eigentlich nur für Dämonen sei und nichts, was er gegen Geister anwenden könne, zumindest nicht offiziell. Anscheinend war die Frage, ob Geister tatsächlich existieren oder nicht, innerhalb der Kirche genauso umstritten wie außerhalb. Aber er würde einige Segnungen durchgehen und sehen, ob er helfen könne. Er bat mich darum, draußen zu warten, während er arbeitete, also ging ich in den hinteren Garten und wartete. Als ich dort in der Kälte stand, fiel mein Blick auf den Baum. Dieser gruselige, verdammte Baum. Ich weiß nicht warum, aber in diesem Moment fühlte ich, wie eine intensive, wahnsinnige Wut auf dem Baum in mir hervorquoll. Ich nahm ein Brecheisen, welches auf einem Holzstapel in der Nähe gelegen hatte, holte aus und schwang es gegen den Stamm mit aller Kraft, sodass es sich in der Rinde vergrub. Ich spürte, wie etwas Warmes und Nasses an der Stelle herausspritzte, wo ich ihn getroffen hatte. Harz? Nein, es fühlte sich nicht wie Harz an. Ich schaltete meine Taschenlampe ein und sah, wie Blut aus dem verwundeten Baum floss. Es lief an der Brechstange herunter und tropfte im Rinnsalen auf die Erde. Als es die Wurzeln erreichte, sah ich im Licht meiner Taschenlampe noch etwas anderes. Von der Unterseite des Baumes kräuselten sich alte, schwarze Brandspuren nach oben. In diesem Moment traf ich eine Entscheidung. Es fühlte sich an, als wäre die Zerstörung dieses Baumes das Einzige, was ich tun konnte. Die einzige Option, die ich ergreifen konnte. Ich fand eine lange Kette unter den Baumaterialien im Garten und wickelte sie um den noch blutenden Stamm. Dann befestigte ich die Enden an meinem Auto. Es dauerte weniger als eine Minute, bis ich ihn herausgezogen hatte und es war kein Blut mehr zu sehen. Als der Baum auf der Seite lag, entwurzelt und kraftlos, blickte ich in das Loch, in dem er gesessen hatte und bemerkte etwas, das dort im Dreck lag. Ich kletterte hinunter und holte etwas hervor, das sich als eine kleine Holzschatulle herausstellte, etwa 15 cm im Quadrat und mit einem komplizierten Muster, das auf der Außenseite eingeschnitzt war. Diese eingravierten Linien bedeckten es, verzogen sich und verwoben sich miteinander, sodass es schwer war, davon wegzusehen. Ich öffnete die Schatulle und darin lag ein einzelner grüner Apfel. Er sah frisch aus, glänzend mit einer Schicht aus Kondenswasser, als ob er gerade an einem kühlen Frühlingsmorgen gepflückt worden wäre. Ich nahm ihn in die Hand. Ich hatte nicht vorgehabt, ihn zu essen. So dumm bin ich nicht, aber ich war verwirrt. Verwirrter als durch blutende Bäume oder Phantombrände. Als ich ihn jedoch aus der Schatulle nahm, begann er sich zu verwandeln. Die Haut wurde braun und schrumpelig. Dann riss sie und heraus kamen Spinnen. Dutzende, hunderte von Spinnen, die aus diesem Apfel hervorbrachen, der direkt vor meinen Augen verfault war. Ich schrie, ließ ihn fallen, bevor eine von ihnen auch nur meinen Arm berühren konnte. Der Apfel fiel auf den Boden und zerplatzte in einer Staubwolke. Ich wich zurück und wartete, bis ich sicher war, dass alle Spinnen weg waren, bevor ich die Schatulle holte. Ich zertrümmerte sie mit dem Brecheisen und warf die Überreste in einen Müllcontainer. Vater Burroughs kam kurz darauf aus dem Haus. Er sagte mir, er habe seine Gebete gesprochen und hoffe, dass es helfen würde. Als er den gefällten Baum bemerkte, stellte er keine Fragen dazu. Stattdessen reichte er mir nur seine Visitenkarte und sagte mir, ich solle ihn anrufen, wenn es weitere Probleme gäbe. Das Haus fühlte sich nicht anders an, aber es gab keinen Geruch von verbranntem Haar, keine Hitze oder Geister oder irgendwelche Merkwürdigkeiten mehr. Ich arbeitete noch eine weitere Woche an dem Haus und ich weiß nicht, ob es an den Gebeten des Vaters lag oder daran, dass ich den Baum entwurzelt hatte, aber ich bin während meiner Zeit dort auf nichts anderes Ungewöhnliches gestoßen. Danach war mein Teil der Arbeit beendet und ich bin seitdem nicht mehr in die Hilltop Road zurückgekehrt. Ende der Aussage. Ah ja, Kopftrauma und latente Schizophrenie. Die besten Freunde der Geister. Abgesehen von exzessivem Genuss psychoaktiver Drogen scheint es mir, dass es einfach keinen besseren Weg gibt, mit der Geisterwelt in Kontakt zu treten. Noch Scherz beiseite. Die Geschichte der Hilltop Road 105 ist es wert, untersucht zu werden. Und während ich Herrn Lenzigs Aussage über seine eigenen Erfahrungen nur so weit traue, wie ich einen blutenden Baum werfen kann, gibt es eine Notiz in der Akte, die erwähnt, dass Edwin Burroughs seine eigene Version dieser Ereignisse in der Aussage 0218011 niedergeschrieben hat. Obwohl ich diese spezielle Akte in dem Chaos, das aus Gertrude Robinsons Archiv durchging, noch nicht gefunden habe, verleiht die Andeutung, dass es möglicherweise eine externe Bestätigung gibt, Herrn Lenzigs wilder Erzählung eine gewisse Glaubwürdigkeit. Allerdings berichteten keine anderen Arbeiter, die zu der Zeit auf der Baustelle waren, von solchen Vorkommnissen, wie sie von Herrn Lenzig beschrieben wurden. Martin war nicht in der Lage, das genaue Datum zu finden, an dem das ursprüngliche Haus gebaut wurde. Bei den frühesten Aufzeichnungen, die er finden konnte, handelt es sich um Belege für den Kauf durch Walter Fielding im Jahre 1891. Es wurde 1923 von seinem Sohn Alfred Fielding und 1957 von seinem Enkel Raymond Fielding geerbt. Es gab keine Aufzeichnung darüber, dass es als Übergangsheim genutzt wurde, schon gar nicht in Verbindung mit der örtlichen katholischen Diözese, obwohl die lokalen Aufzeichnungen der Kirche von England, zu denen Sascha Zugang bekommen hatte, leider unvollständig waren. Allerdings konnten die älteren Anwohner der Hilltop Road die Schilderungen der Krankenschwester Anna Kazuma, die hier erzählt wurden, bestätigen. Tim ist es gelungen, ein Gespräch mit Frau Kazuma zu organisieren, aber sie konnte anscheinend keine weiteren Informationen liefern als das, was sie Herrn Lenzig bereits erzählt hatte. Sie gab jedoch zu, dass sie Vater Burroughs gebeten hatte, sich das Haus anzusehen, da sie sich Sorgen gemacht und ihn schon einmal bei einem Exorzismus gesehen hatte. Es scheint keine gedruckten Beweise dafür zu geben, was mit dem Haus passiert ist. Keine Nachrichtenberichte oder ähnliches bezüglich des Feuers. Aber ein Anwohner hat ein Foto des brennenden Hauses zur Verfügung gestellt. In Raymond Fieldings Nachruf wird kurz erwähnt, dass sein Tod die Folge eines Hausbrandes sei. Weiterhin wird darin seine Arbeit mit problematischen Jugendlichen gelobt. Über beides gibt es aber keine genaueren Details. Agnes bleibt ein Mysterium, da wir keinen definitiven Beweis dafür finden konnten, dass sie überhaupt existiert hat. Außer... Nun ja, wir können keine Verbindung nachweisen, aber Martin hat einen Bericht über eine Agnes Montague ausgegraben, die am Abend des 23. November 2006 tot in ihrer Wohnung in Sheffield aufgefunden wurde, demselben Tag, an dem Herrn Lenzig behauptet, den Baum entwurzelt zu haben. Sie hatte sich erhängt. Ihr Alter wird mit 26 Jahren angegeben, was überhaupt nicht zu den Angaben passt. Aber an ihrer Taille war mit einer Kette eine abgetrennte menschliche Hand befestigt. Eine rechte Hand. Ihr Besitzer wurde nie identifiziert, aber der Gerichtsmediziner war offenbar ziemlich ratlos, denn der Gewebezerfall scheint darauf hinzuweisen, dass der ursprüngliche Besitzer der Hand fast genau zur gleichen Zeit wie Agnes gestorben sein muss. Seit dieser Aussage haben zwei Familien in dem Haus gelebt, aber es wurden keine weiteren Erscheinungen in der Hilltop Road gemeldet. Ende der Aufnahme.
Das Magnus-Archiv ist in der deutschen Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch Rusty Quill.